Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Thema heute in der Sendung: starker Anstieg der Betreibungen in der Schweiz, neue Energievorschriften für den Verkauf von Kühlschränken und Tiefkühler und kritische Fragen und Antworten zum fairen Handel. Und gerade als erstes geht's um Neuromarketing. Das ist das neueste Zauberwort im Marketing. Da spannen Marketing-Experten mit Hirnforscher zusammen. Sie scannen das Hirn von Konsumenten und schauen, was für eine Hirnaktivität die haben, wenn sie etwas kaufen. Laut verschiedenen Marketingstudien fällen wir einen Kaufentscheid in gerade einmal 3 Sekunden. Und nur gerade ein Drittel von allen Kaufentscheiden fällen wir dabei bewusst. Natürlich will man da herausfinden, was wir denken, wenn wir all die anderen Sachen offenbar gedankenlos posten. Was genau passiert im Hirn, wenn wir uns für einen Kauf entscheiden? Das hat Miriam Zumbühl vom Hirnforscher Professor Lutz Jenke von der Universität Zürich wissen.
Unser Hirn sieht ein bisschen aus wie eine Walnuss und besteht aus unendlich vielen Nervenzellen. Der mittlere Teil des Hirns ist das Zentrum für Gefühl. Vorne, im Stirnhirn wiederum, sitzen unser Wissen und unsere Erfahrungen. Das Stirnhirn bringt die Informationen ständig mit unseren Gefühlen im Zentrum vom Hirn zusammen. So viel zur Theorie. Jetzt wollen wir zusammen mit dem Professor Lutz Jenke schauen, wie das denn in der Realität aussieht. Was passiert im Hirn, wenn wir zum Beispiel ein Brot kaufen?
Also Brot ist ein sehr schönes Beispiel insofern, weil bei Brot unheimlich viel Vorerfahrung eine Rolle spielt. Welches Brot Sie häufig gekauft haben, was Sie mit dem Brot verbinden und dergleichen. Also beispielsweise Sonntagmorgens oder Samstagmorgens kaufen Sie anderes Brot ein als vielleicht Dienstagabends. Sie wollen am Samstagmorgen mit Ihrer Familie frühstücken, dann kaufen Sie vielleicht Gipfeli ein oder andere Sachen, während am Sonntag, am Wochenendabend kaufen Sie vielleicht irgendwie anderes Brot ein. Also was ich damit zum Ausdruck bringen will, ist, das Brot ist gekoppelt mit ganz bestimmten Erlebnisbildern. Und da wird der Kauf mehr oder weniger unbewusst geleitet durch die Erlebnisbilder, durch die Erfahrung, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben. Und das ist eine Geschichte, die dann bei uns auch dann unbewusst abgerufen wird. Wir gehen in ein Geschäft und suchen ein Brot aus, ohne dass wir wirklich bewusste Prozesse nutzen. Weil das ist ein Allerweltskauf gewissermaßen. Und wir haben zu jedem Brot eine Erlebniswelt bereits schon abgespeichert.
Im Verkauf will man den Kunden mit allen Sinnen ansprechen. Wenn in einem Blumenladen ein schönes Chanson läuft und es auch noch nach feinem Lavendel schmeckt, dann ist der Lavendelstock so gut wie verkauft. Stimmt das?
Das ist ein klassisches Beispiel, das so in einem Marketing immer gerne so gesagt wird. Natürlich ist das eine nette Atmosphäre und die ist möglicherweise geeignet, dass sie etwas besser oder schneller irgendetwas kaufen. Aber das ist nicht zwangsläufig der Fall. Also nicht alle Menschen, die ein gutes Gefühl haben und Lavendel riechen, kaufen dann Lavendel. Manche riechen Lavendel und finden das schön, ziehen mal so ein bisschen mehr Luft in die Nase rein und gehen dann trotzdem raus und kaufen trotzdem Rosen.
Beim Kaufen können also ganz viele verschiedene Gedanken eine Rolle spielen. Und jeder Mensch greift dabei auf seine individuellen Erfahrungen und Gefühle zurück. Ein Kaufentscheid fällt mir aber laut dem Professor Jenke nicht nur mit einem Gefühl, sondern auch mit dem Wissen. Beides spielt zusammen.
Also wenn Sie zum Beispiel abwägen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich ein Haus kauft, ausschließlich aufgrund von unbewussten Prozessen. Da spielen unbewusste Prozesse mit einer Rolle, das ist überhaupt keine Frage. Aber je komplexer und je weitreichender die Entscheidungen sind, desto mehr rufen wir uns eben die Pros und Cons in das Gedächtnis und testen ab und simulieren quasi für die Zukunft, welche Konsequenzen hat die ganze Geschichte. Und das ist auch ein Punkt, den muss man mal ganz ernsthaft auf der Zunge sich zergehen lassen. Kaufen ist, sagen wir mal, ein weites Feld von Entscheidung. Ein weites Feld von Entscheidung. Sie werden den Kaufentscheid nie im Gehirn abbilden können. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Situationen.
Eine Denkleistung, die wir aber auch bei ganz alltäglichen Produkten machen.
Selbst beim Haarkoloration, wo man denken würde, da spielen nur die Emotionen mit einer Rolle. Wir haben mal eine solche Untersuchung gemacht im Übrigen. Da werden Sie feststellen, wie sich die Frauen da bewusst entscheiden. wir haben sie gefilmt und wir haben dann die mimischen Reaktionen analysiert, haben analysiert, wie lange sie brauchen, bis sie Entscheidungen treffen. Und da ist man erstaunt, wie lange so manch eine Dame, aber auch Herr mittlerweile vor einem Kaufregal steht und hin und her überlegt, die Packung liest und so weiter.
Als Phänomen von Markenprodukt versucht man im Neuromarketing zu entschlüsseln.
Das ist ein klassischer, schon in der alten Psychologie bekannter Prozess, hat sehr viel mit Konditionierung zu tun. Da wird irgendein Hinweisreiz, ein Name, eine Farbe, die Form einer Flasche, das wird gekoppelt mit Gefühlen. Oder es wird auch gekoppelt mit Informationen. Also beispielsweise kann die Form einer Flasche gekoppelt werden mit einem angenehmen Gefühl oder mit dem Gefühl oder mit der Einschätzung, das ist Qualität. Beispielsweise zum Beispiel der Mercedes-Stern, wenn man den schon sieht, denkt man sofort an Qualität. Und diese, sagen wir mal, Beurteilungsschemata, die dann ausgelöst werden, überstrahlen dann alle anderen folgenden Gedankengänge sozusagen und leiten dann unsere Entscheidung in bestimmte Richtungen. Das ist ein völlig bekanntes Phänomen. Mhm. Und die Werbung nutzt das Mittel ja auch schon. Sie versucht ja Kopplungen herzustellen zwischen bestimmten Markenindikatoren, Farben, Formen von Flaschen und so weiter und versucht sie mit bestimmten Aspekten zu koppeln.
Schuss ins Hirn, sagt dem der Professor Jenke. Wenn nur schon der Anblick vom Coca-Cola-Rot langt und wir Lust auf ein kaltes Cookie überkommen. Nur so einfach sei es nicht, sagt der Hirnforscher Jenke. Ein Kaufprozess sei ein sehr individuelles Gewitter im Hirn mit unterschiedlich starken Impulsen.
Wo die lokalen Maxima der Gewitter oder des Gewitters sehr unterschiedlich sein können, je nach Person, je nach Erfahrung, je nach momentaner Situation und so weiter. Und deswegen habe ich so meine Schwierigkeit, ob man jetzt aus der Hirnaktivität so ganz elegant und locker herauslesen könnte, was die Menschen so wollen. Das halte ich für fast unmöglich.
Der Hirnforscher Lutz Jenke von der Uni Zürich. Mehr darüber, wie viel man mit Hilfe vom Messen von der Hirnaktivität über das Kaufverhalten herausfinden kann, was die Hoffnungen, aber auch die Risiken vom Neuromarketing sind, hören Sie heute Abend im Doppelpunkt «Kaufen mit Hirn». Wir setzen das Fragezeichen und gehen dem Denkprozess beim Kaufen mit Hirnforscher und Marketing-Experten auf den Grund nach der Nacht. Heute Abend hier auf dem Eis. Und jetzt Konsumnachrichten mit der Karin Frey.
Zu viel gekauft haben offenbar die Schweizerinnen und Schweizer das Jahr. In der Schweiz hat es nämlich deutlich mehr Betreibungen gegeben, beziehungsweise letztes Jahr. Die Inkassofirmen in der Schweiz haben nämlich letztes Jahr knapp 10% häufiger Geld müssen eintreiben als im Vorjahr. Von den insgesamt 740 Millionen Franken an offenen Forderungen haben die Inkassobüros nur ein bisschen mehr als die Hälfte eintreiben können. Das teilt der Verband der Schweizerischen Inkassoinstitut VSI mit. Am meisten Ärger habe es mit Leuten gegeben, die nicht zahlen in den Kanton Genf und Thurgau. Haushaltgeräte müssen punkto Energie künftig sparsamer sein. Das hat der Bundesrat gestern beschlossen. Ab nächstem Jahr dürfen wir nur noch Haushalte und Elektrogeräte verkaufen, die bestimmte Anforderungen erfüllen. So zum Beispiel Kühlschränke und Tiefkühler. Die müssen effizienter sein. Kühlschränke müssen die sogenannte Effizienzklasse A erfüllen. Backöfen ein B. Das prominenteste Opfer von diesem Beschluss ist die gute alte Glühbirne. Die gibt es ab 2012 definitiv nicht mehr in den Läden. Mit dieser Massnahme will der Bundesrat pro Jahr bis zu 1 Milliarde Kilowattstunden Strom sparen. In gepflegten Wäldern erholt man sich besser als in verwilderten. Zu dem Schluss kommt eine Studie von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Generell ist Laufen im Wald Balsam für die Seele, also Joggen. So sind die Studienteilnehmer nach einem Spaziergang deutlich ruhiger, besser aufgelegt gewesen und weniger deprimiert. Jetzt kommt es aber, in einem gepflegten Wald sind die Werte noch ausprägter gewesen als in Wäldern mit viel Unter- und Totholz. Der Effekt erklären sich die Studienmacher unter anderem damit, dass Totholz beim Menschen eine gewisse Trauer auslöst.
Wir in der Schweiz sind Weltmeister. Fair Trade Weltmeister. In keinem anderen Land geben die Leute so viel Geld aus für Produkte aus dem fairen Handel. Zum fairen Handel gibt es trotzdem auch kritische Fragen. Das hat sich gestern Vormittag in unserer Sendung Treffpunkt gezeigt, wo es um den fairen Handel gegangen ist. Der Tobias Fischer mit einer Zusammenfassung von solchen Fragen und mit Antworten.
Wenn es um fairen Handel geht, dann kommt man in der Schweiz ziemlich rassig auf den Namen Max Havelaar. 8 von 10 Schweizerinnen und Schweizer kennen das Logo zum Beispiel von Kaffee, Schocke oder Blumenverpackungen. Trotz dieser grossen Bekanntheit muss der Geschäftsleiter der Max Havelaar Stiftung, der Martin Rohner, immer wieder etwas ganz Grundsätzliches klarstellen.
Wir sind nicht ein Handelsunternehmen und wir sind auch nicht eine Marke. Wir sind ein Gütesiegel. Uns geht es nur darum, zu bestätigen, dass das Produkt, das unser Gütesiegel trägt, dass dort der Produzent einen fairen Preis dafür bekommen hat. Er ist in der Regel auch organisiert, in einer Kooperative zum Beispiel. Und die Kooperative bekommt zusätzliche Fairtrade-Prämien, die sie dann können einsetzen für die Entwicklung, für zum Beispiel Produktivitätsverbesserung, Qualitätsverbesserung und so weiter.
Für den Gütesiegel müssen Produzenten in Entwicklungsländern also zertifiziert werden. Und genau bei dem Punkt haben nach der Treffpunkt-Sendung gestern verschiedene Hörerinnen und Hörer eingehakt. So eine Zertifizierung kostet ja und da gibt es Zweifel, ob sich da zum Beispiel Bauern zu Afrika oder Südamerika überhaupt leisten können. Wir haben bei Martin Rohner nachgefragt.
Effektiv kostet natürlich die Zertifizierung etwas, also es gibt eine Anfangsinvestition, aber wir haben das so organisiert, damit es für die Produzenten wirklich möglich ist, bei uns mitzumachen, dass wir die Zertifizierungskosten teilweise dann subventionieren. Dass es also nicht zu teuer wird für die Produzenten und dass sie sich leisten können, bei uns beim System einzutreten.
Ob sich ein Produzent Zertifizierung leisten kann, ist nur eine Frage. Entscheidend ist ja, ob sich der Aufwand denn auch lohnt.
Sie müssen sich vorstellen, dass Produzenten im fairen Handel natürlich mehr verdienen. Immer vorausgesetzt, dass sie auch Zugang zum Markt haben und ihre Produkte unter den Bedingungen vom fairen Handel können absetzen, also einen garantierten Mindestpreis bekommen und eine Fairtrade-Prämie. Wenn sie vielleicht etwa 10-20% von ihrer Produktion zu diesen Bedingungen absetzen können, dann wird sich das alleweil lohnen, in die Zertifizierung, die der faire Handel voraussetzt, zu investieren.
Soll man mehr Geld ausgeben für den fairen Handel? Das ist natürlich auch eine Frage, die sich Konsumentinnen und Konsumenten stellen. Der Martin Rohner hat gestern im Treffpunkt gesagt, es gibt durchaus auch Fairtrade-Produkte, die nicht oder nicht viel teurer sind als normale. Dann aber hat er ergänzt,
beispielsweise in der Schocke stelle ich immer wieder fest, bin immer wieder selber manchmal ein bisschen überrascht, dass es so teuer muss sein. Ich denke, es hängt dort auch ein bisschen mit den Mengen ab. Dort haben wir einfach noch, oder machen noch zu wenig Firmen mit. Wenn man mehr Konkurrenz hätte, dann habe ich das Gefühl, würden auch dort die Preise oben runterkommen.
Weitere Firmen zu überzeugen, da ist Sache von Max Havelaar. Produkte aus fairem Handel dann aber auch wirklich zu kaufen, da ist Sache der Konsumentinnen und Konsumenten. Und da gehört man da und dort, man muss jetzt selber aufs Geld schauen, Fairtrade-Produkte sind zu teuer. Der DRS-Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat nur bedingt Verständnis für die Haltung.
Ich meine, das sind so Peanuts für uns, wenn ich die Preisunterschiede anschaue. Und wenn ich die Situation von diesen Bauern sehe, wenn ich mit denen zusammensitze, was ich am letzten Samstag gemacht habe, und die mir erzählen, was für sie das heisst, unter afrikanischen Bedingungen zu arbeiten.
Afrikanische Bedingungen, das heisst in der Landwirtschaft, es gibt Probleme mit dem Boden, mit dem Wetter, mit Ernteausfällen, mit der Frage, wie und wo man Produkte überhaupt verkaufen kann, und zwar so, dass man nicht von einem Zwischenhändler reingelegt wird. Der Rudi Küng, der erst gerade von Kenia zurück in die Schweiz gekommen ist, schwärmt auch für etwas, das in der Schweiz häufig kritisch angeschaut wird. Fairtrade-Blumen, die aus Entwicklungsländern eingeflogen werden. Da gäbe es in Kenia riesige Treibhäuser. Dort hat er mit Angestellten von Fairtrade-Produzenten geredet und erfahren,
dass man ihnen dass zum Beispiel das Geld nicht auszahlt in ihre Lohntüte, sondern was man mit dem Geld einen Fonds macht und mit dem Fonds dann Infrastrukturen schafft für ihre Familie. Beispielsweise, weil es am Lake Naivasha bei einer Firma, die dort ist, weil es dort keine Schule gibt, wo sagen wir mal, eine gute Ausbildung geben, weil es dort keine Krankenstationen hat, die wirklich auch für die Leute schauen. Also, es muss nicht unbedingt direkt in den Hosensack vom einzelnen Arbeiter gehen.
In diesen Blumenfarmen in Ostafrika gäbe es 10'000 Stellen für Leute, die sonst keine Arbeit täten, ergänzte Martin Rohner von Max Havelaar. Trotzdem, da zeigen auch Hörerreaktionen, in der Palette der Fairtrade-Produkte sind Rosen und andere Blumen sehr umstrittene Artikel. Gerade auch, weil sie eben per Flugzeug transportiert werden. Martin Rohner sagt dazu,
Es ist so, dass es leider stimmt, dass Blumen müssen mit dem Flugzeug eingeflogen werden, aber wir haben das mehrfach untersucht und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass Klimaauswirkungen von einer Rose, die in Ostafrika produziert wird, immer noch besser ist, als wenn sie im geheizten Gewächshaus in Holland zum Beispiel produziert wird und dann mit dem Lastwagen in die Schweiz gefahren wird.
Ob Blumen aus dem Ausland oder aus der Schweiz oder überhaupt keine, das muss natürlich jeden und jede selber entscheiden. Klar ist, ob man etwas kauft oder nicht, das hat Konsequenzen. Und Konsumentinnen und Konsumenten haben darum eine Verantwortung. Wer fairen Handel will, ist aber nicht allein auf Label wie Max Havelaar angewiesen. Das sagt auch Martin Rohner.
Sie sollten sich überlegen, was sind Ihre liebsten Produkte, Ihre liebsten Marken, und sollten diesen Marken und Firmen eine E-Mail schicken und sagen, ich will fairen Handel.
Das Gleiche empfiehlt auch Christa Luginbühl, die in der Schweiz Clean Clothes Campaign koordiniert, eine Kampagne für fair produzierte Mode.
Es geht darum, als Konsumentin ein Statement und auch mehr Fairness einzufordern. Man darf die Macht der Konsumierenden nicht unterschätzen. Das ist tatsächlich etwas, wo wir alle ein Stück Verantwortung wahrnehmen können und das zurückmelden bei den Firmen.
So eine Meldung an eine Firma sei sinnvoller als ein Boykott. Ein Boykott, sagt Christa Luginbühl, bringe letztlich niemandem etwas.
Der Tobias Fischer. Fairhandel gestern im Treffpunkt das Thema. Während 2 Stunden haben wir ganz verschiedene Aspekte beleuchtet. Die ganze Sendung, die können Sie noch hören im Internet auf drs1.ch. Und dort finden Sie ab der 9:30 auch das Espresso von heute.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.